Bestellung von fast 70 Jahren. Und es ist viel in dieser Zeit passiert, das haben wir alle selbst erlebt. Alles andere war oftmals schon Geschichte für uns. Und wir glauben, dass wir mit unserer Beschwerde, die wir führen, auch immer noch auf dem rechten Weg sind. In unserer sowjetendeutschen Heimatpolitik haben wir drei Felder zu beackern. Einmal ist es die Heimatpolitik, die sowjetendeutsche Heimatpolitik. Zum Zweiten ist es die große Politik, das macht die Landsmannschaft. Und zum Dritten ist es der Rechtsweg, den wir damit beschreiben. Wir wollen nämlich genau wissen, wie stehen die Rechtsmöglichkeiten für uns. Und da haben wir einen exzellenten Vertreter unserer Sache, und das ist Herr Dr. Gärtner.
Sehr geehrter Herr Liebold, ich danke Ihnen für die freundlichen Worte der Begrüßung und ich freue mich, ich habe mal nachgezählt, es ist jetzt mittlerweile das sechste Mal, dass ich die Möglichkeit habe, hier auf einem Sudetentag vor Ihnen zu sprechen. Und es hat sich im vergangenen Jahr viel getan. Ich muss zunächst sagen, es ist nicht um das, was ich mir jetzt eigentlich erhofft hatte und womit ich eigentlich zum Schluss auch gerechnet hatte, dass ich Ihnen verkünden könnte, dass wir vor dem UN-Menschenrechtsausschuss den entscheidenden Sieg errungen haben. Das kann ich noch nicht vermelden. Ich bin aber der Überzeugung, dass wir mit dem letzten Verfahren, was lediglich mit einer formalen Niederlage geendet hat, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unbedingt nachhaken müssen, denn wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Ich habe vor dem Hintergrund dieser Entscheidung das Thema meines Referats wie folgt formuliert: Kehrtwende von Restitutionsverlangen zur Wiederherstellung der Menschenwürde der Heimatvertriebenen. Denn darauf wird es jetzt entscheidend ankommen. Ich stehe also nicht hier, um Ihnen eine formale Niederlage zu verkünden, die die Sudetendeutschen in ihrem unermüdlichen Kampf wegen der erlittenen Demütigungen anlässlich der Deportationen und der damit verbundenen Gewalttaten haben hinnehmen müssen. Ich betrachte vielmehr den Ausgang des Verfahrens der Sudetendeutschen vor dem UN-Menschenrechtsausschuss als einen Denkanstoß in die Richtung, die wir uns in künftigen rechtlichen Initiativen von einigen Dogmen werden verabschieden müssen. Und zwar nicht, weil sie juristisch falsch sind, sondern nur deshalb, weil sie sich als politisch nicht durchsetzbar erwiesen haben. Jeder Versuch, das Potsdamer Abkommen auszuklammern, es womöglich als eine eklatante Verletzung zwingenden Völkerrechts abzutun, die Deutschen als ein reines Opfervolk zu qualifizieren, war sicherlich vertretbar und er musste auch unternommen werden. Und ich stehe auch zu dem, was wir dort in den vergangenen Verfahren getan haben. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass weitere Versuche in diese Richtung letztlich zu nichts führen werden. Im künftigen Verfahren, und zwar müssen wir jetzt zweigeteilt vorgehen, nochmals vor dem UN-Menschenrechtsausschuss, aber auch innerstaatlich und dann letztinstanzlich vor dem Bundesverfassungsgericht, um von der Bundesregierung die Gewährung diplomatischen Schutzes zu erwirken, müssen wir sehr genau beachten, worin die Diskriminierung der Heimatvertriebenen im Allgemeinen und der Sudetendeutschen im Besonderen liegt. Denn es geht nur mehr darum, dass eine noch andauernde Diffamierung der Sudetendeutschen endlich beendet wird und nicht darum, die Völkerrechtswidrigkeit der damaligen Konfiskationen zu rügen. Das war unsere bisherige Argumentation. Damit sind wir gescheitert. Dabei greife ich das bemerkenswerte Grußwort des Herrn Ministerpräsidenten Seehofer zum diesjährigen Sudetentag auf. Er ruft zur Erinnerung an das Unrecht der Vertreibung ganz im Geiste unserer christlich-humanistischen Wertordnung auf und mahnt zum Frieden und zur Achtung vor der Menschenwürde. Ich orientiere mich dabei auch an Überlegungen, die Professor de Zayas, dem die Heimatvertriebenen so unendlich viel zu verdanken haben, jüngst gegenüber der SLÖ, kurz nach dem Bekanntwerden der Entscheidung des Ausschusses, wie ich meine Summa Cum Laude zum Ausdruck gebracht hat. Er hebt als Kernthese zutreffend hervor, dass die deutschen Vertriebenen und ihre Nachkommen keine Opfer zweiter Klasse sein dürfen.
Richtig.
Die anhaltende Diskriminierung der Vertriebenen in den Medien, Schulbüchern und im politischen Dialog, und hinzuzufügen ist, auch und gerade in rechtlicher Hinsicht, stellt eine Verletzung allgemein anerkannter menschenrechtlicher Normen dar. In vergangenen Verfahren haben wir uns allerdings nur auf die angeblich einzigen noch andauernden Aspekte der seinerzeitigen Diskriminierungen berufen, nämlich den Verlust des Eigentums und die Weigerung der tschechischen und slowakischen Stellen, dieses Eigentum, welches zweifelsfrei ausnahmslos unter diskriminierenden Umständen konfisziert worden ist, zurückzugeben. Worum ging es nun in unserer Beschwerde? Als wir diese im Herbst 2007 für zahlreiche Sudetendeutsche gegen die Tschechische Republik eingereicht haben, lag das Schwergewicht unserer Argumentation noch darauf, dass nach Maßgabe der immerhin von einem Gremium der UNO, nämlich der International Law Commission, verabschiedeten Regeln über die Staatenverantwortlichkeit die unterschiedslose Vertreibung aller Sudetendeutschen aus ihrer angestammten Heimat und die anschließende Einziehung des gesamten Vermögens Bestandteile einer umfassenden ethnischen Säuberung waren. Aus diesem Tatbestand der ethnischen Säuberung haben wir nun die Schlussfolgerung gezogen, dass die vermögensrechtlichen Folgen, nämlich vorliegend die Konfiskationen, insgesamt für null und nichtig zu erklären sind. Der Ansatz ist schlüssig und wurde nicht von mir im juristischen Elfenbeinturm ersonnen, sondern von renommierten Völkerrechtlern wie Professor Ermakora, Professor Blumenwitz, Professor Klein und Professor de Zayas, um nur einige unter vielen zu nennen, wissenschaftlich fundiert ausgearbeitet worden sind. Das Bundesverfassungsgericht hat noch in einer Entscheidung aus dem Jahre 2007 auf die Verbindlichkeit der sogenannten Regeln über die Staatenverantwortlichkeit dieser International Law Commission, jedenfalls in Deutschland, aufmerksam gemacht. Aus diesen Regeln kann man sicherlich ohne weitere Schlussfolgern, dass im Zusammenhang mit ethnischen Säuberungen eigentlich niemals wirksam Eigentum entzogen werden kann. Vielmehr der heute noch für solche Verbrechen verantwortliche Staat uneingeschränkt zur Restitution verpflichtet ist.
Richtig.
Wir haben demnach eine Verletzung des Diskriminierungsverbotes gemäß Artikel 26 des Internationalen Paktes über die bürgerlichen und politischen Rechte geltend gemacht, und zwar in zweierlei Hinsicht. Wir haben zum einen argumentiert, dass es bereits eine Diskriminierung darstelle, wenn eine bestimmte abgrenzbare Volksgruppe, also vorliegend die Sudetendeutschen, aus dem Schutzbereich des zwingenden Völkerrechts ausgeklammert werden, und wir haben verlangt, dass der tschechische Gesetzgeber dazu verpflichtet werden müsse, Gesetze zu verabschieden, welche den Sudetendeutschen nach Prüfung des jeweiligen Einzelfalls die Rehabilitierung und danach die Restitution durchzusetzen ermöglichen. Der Ausschuss hat immerhin mehr als 3 Jahre benötigt, um über diese Beschwerde zu entscheiden. Aus zuverlässiger Quelle wussten wir, dass 3 Entwürfe einer Entscheidung in einer Arbeitsgruppe gefertigt worden sind. Der erste Entwurf lautete, die Beschwerde sei unzulässig, weil nicht zuvor der tschechische Rechtsweg beschritten worden sei. Mit dieser Argumentation konnte aber der Ausschuss die Beschwerde nicht zurückweisen, weil er dann, wenn Gesetze gänzlich fehlen, die wir ja eingeklagt haben, die Voraussetzung für positive gerichtliche oder behördliche Entscheidungen sind, überhaupt keinen Sinn macht, vorher irgendwelche Gerichte anzurufen. Denn Gerichte dürfen nur auf der Grundlage vorhandener Gesetze entscheiden und sich nicht die Funktion des Gesetzgebers anmaßen. Der zweite Entschluss, und ich gäbe was drum, den mal zu lesen, der lautete darin, dass die Beschwerde zwar zulässig, jedoch unbegründet sei, weil eine Verletzung des Diskriminierungsverbotes nicht festzustellen sei. Wie gesagt, leider kenne ich die Begründung dieses Entwurfs nicht, weil ich der Überzeugung bin, dass gerade dieser am ehesten Aufschluss über die Gedanken des Ausschusses bot. Und der dritte Entwurf besagte, und das hat mich eigentlich sehr hoffnungsfroh gestimmt, dass die Beschwerde zulässig und auch begründet sei. Nun haben wir erfahren, ebenfalls aus zuverlässiger Quelle, dass in der 100. Sitzung des Ausschusses Ende Oktober 2010 über diese Beschwerde entschieden würde. Wir haben dann monatelang nichts vom Ausschuss gehört, was wir uns zunächst damit erklärten, dass sich aufgrund der Weihnachtsfeiertage die Abfassung des Berichts über die Sitzung verzögert habe. Anfang Februar 2011 ist uns dann der Geduldsfaden gerissen und ich habe persönlich beim Sekretariat angerufen und gefragt, ob eine Entscheidung ergangen sei. Mir wurde zunächst von einer Mitarbeiterin erklärt, man könne überhaupt nicht feststellen, dass die Beschwerde überhaupt vom Ausschuss schon behandelt worden sei und es sei auch nicht ersichtlich, in welcher Sitzung dies geschehen werde. Auf mein energisches Nachhaken wurde ich dann jedoch an eine autorisierte Mitarbeiterin verwiesen, die mir erklärte, eine Entscheidung sei gefällt, aber versehentlich wohl dem Beschwerdeführer nicht zugestellt worden. Wir gehen aber davon aus, dass die tschechische Regierung, die ja einen akkreditierten Vertreter bei dem Ausschuss vor Ort hat, zu diesem Zeitpunkt längst den Ausgang des Verfahrens kannte. Bis heute jedoch hat die tschechische Regierung diese Entscheidung den Medien nicht mitgeteilt. Sie erinnern sich aber sicherlich noch daran, dass die tschechische Regierung die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die im Dezember 2005, so kurz vor Weihnachten, gegen die Sudetendeutschen ergangen war, noch am Tage des Bekanntwerdens veröffentlicht und kommentiert hat. Am 3.2.2011 wurde uns dann schließlich die Entscheidung förmlich übersandt, von deren Inhalt wir jedoch schon einige Tage zuvor uns im Internet haben informieren können, was man wohl ohne eine Übertreibung zumindest als eine unglaubliche Schlamperei ansehen kann. Und das Erstaunliche an dieser Entscheidung ist, dass keiner der drei Entwürfe letztlich zur Begründung herangezogen worden ist. Die Beschwerde wurde vielmehr mit einer Begründung für unzulässig erklärt, die allein auf unsere ursprüngliche Argumentation abzielte, nicht jedoch berücksichtigte, dass wir im Laufe dieses Verfahrens unsere Argumentation fundamental erweitert hatten. Der Ausschuss hat den Verfahrensgegenstand unserer Beschwerde in der Entscheidung schlagwortartig wie folgt umschrieben, ich zitiere, Diskriminierung im Hinblick auf Restitution von Eigentum und das Fehlen effektiver Rechtsbehelfe. Zitat Ende. Ja, meine Damen und Herren, als ich das gelesen habe, da habe ich mich gefragt, worüber haben die eigentlich entschieden? Das habe ich am Anfang sicherlich mal geltend gemacht, aber zum Schluss sind wir eigentlich davon abgekommen. Das, was wir zum Schluss gebracht haben, wurde zwar erwähnt, hier wurde unser Vortrag zitiert, aber entschieden wurde darüber nicht. Und darüber lohnt es sich nachzudenken. Wir sind ja bekanntlich nicht nur international für die Sudetendeutschen und die Ostdeutschen, sondern auch für die Heimatvertriebenen in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone Deutschlands tätig und sind es auch noch. Und haben vor dem Bundesverfassungsgericht aufgrund von negativen Entscheidungen einige wesentliche Denkanstöße erhalten. Nun wurde uns klar, im Laufe des Jahres 2008, 2009, dass mit der ursprünglichen Beschwerde das Verfahren möglicherweise nicht gewonnen werden könnte. Denn das Bundesverfassungsgericht scheint so eine Art Trendsetter des internationalen Rechts zu sein, sowohl für den EGMR als auch für den UN-Menschenrechtsausschuss. Man darf diese Macht dieser Institution nicht unterschätzen. Die haben einen unglaublichen Einfluss. Aufgrund kontinuierlicher Forschungsarbeit, insbesondere jedoch aufgrund der Erkenntnisse in mehreren Verfahren beim Bundesverfassungsgericht, haben wir also unsere Argumentation geändert und nunmehr geltend gemacht, dass sie die Diskriminierung nicht auf die Umstände der Eigentumsentziehung bezieht, sondern auf eine noch anhaltende Verletzung von Ehre und Reputation der Betroffenen. Mit der Beschwerde, so haben wir nun gesagt, sollen nicht mehr vorrangig Restitutionsansprüche durchgesetzt werden. Und dabei ist uns ein Umstand noch zu Hilfe gekommen. Das Bundesverfassungsgericht und auch der Europäische Gerichtshof und auch der UN-Menschenrechtsausschuss haben stets betont, bei Konfiskationen, selbst wenn sie unter extrem diskriminierenden Umständen stattgefunden haben, selbst wenn es sich dabei um Bestandteile von Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt, Alle sagen, es handelt sich um abgeschlossene Vorgänge und sie waren abgeschlossen zu einem Zeitpunkt, als diese internationalen Standards, zum Beispiel die Europäische Menschenrechtskonvention und der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, noch nicht mal in Kraft getreten waren. Und diese Vorgänge, so sagt man, sind abgeschlossen und strahlen keine Rechtswirkungen mehr aus in die Vergangenheit, in die Gegenwart. Meine Damen und Herren, völkerrechtlich ist dies völlig unhaltbar. Das will ich mal ganz klar betonen. Weil, wenn man sich mal vergegenwärtigt, was bedeutet das denn? Infolge von Zeitablauf sollen also auch Gewaltakte und Konfiskationen im Zusammenhang mit Völkermord und ethnischen Säuberungen bestandskräftig und rechtlich unanfechtbar sein. Kann man nur so den internationalen Frieden konservieren? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber offensichtlich befürchten sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als auch der UN-Menschenrechtsausschuss, sich mit historischen Vorgängen auseinandersetzen zu müssen, die womöglich schon während des Ersten Weltkrieges stattgefunden haben. Ich erinnere an den Völkermord der Türken, an den Armeniern. Das berechtigte Anliegen der damals Betroffenen, eine historische Gerechtigkeit herbeizuführen, was wir ja eigentlich primär wollen, wird von Politikern der Staatsräson gehorchend geringschätzig mit Geschichtsrevisionismus abgetan. Ich habe mich auch schon im Internet gesehen von linken Medien, die gesagt haben, ich, Gärtner, ist Geschichtsrevisionist. Also das muss ich dann wohl so hinnehmen. Ich teile allerdings diese Auffassung nicht, aber leider kommt es nicht auf meine Einschätzung an, sondern als Rechtsanwalt bin ich gezwungen, mich an diesen Gegebenheiten zu orientieren. Ich muss diese Kröte schlucken und Überlegungen anzustellen, wie künftig das Anliegen der Vertriebenen mit hinreichender Erfolgsaussicht vertreten werden kann. Ich habe schon gesagt, wir haben im Laufe des Verfahrens, und zwar genau im Jahre 2009, unsere verfahrenstaktische Marschrichtung geändert. Dies drängte sich geradezu auf, nachdem die tschechische Regierung in ihrer Erwiderung auf meine Beschwerde argumentiert hat, und jetzt halten Sie sich fest, für die Sudetendeutschen komme generell keine Rehabilitierung in Betracht, weil es sich hierbei um ein per se illoyales Volk gehandelt habe, welches den Zusammenbruch der ersten tschechoslowakischen Republik durch sein separatistisches Verhalten verursacht habe. Sie sind empört. Ich als Anwalt sehe es etwas anders. Ich habe gesagt, das ist ein so klassisches Eigentor. Wenn ich das nicht ausnutze, dann habe ich meinen Beruf verfehlt. Das entspricht nämlich inhaltlich einer zuvor von uns aufgegriffenen Äußerung von Präsident Václav Klaus, der in einem Interview mit Blick auf die Sudetendeutschen sinngemäß geltend gemacht hat. Sie wollten heim ins Reich, also haben wir sie heim ins Reich geschickt. Auch das sind natürlich Bälle, die muss man auffangen und die muss man verwerten. Und das haben wir selbstverständlich dem UN-Menschenrechtsausschuss vorgetragen. Und Professor de Zayas, mit dem ich diese Vorgänge diskutiert habe, hat gesagt, es ist unglaublich, was die tschechische Regierung sich hier für Dummheiten leistet. Denn das bedeutet ja, dass die Diskriminierung, wenn man sie auf Ehre und Reputation bezieht, bis in die Gegenwart andauert, ja sogar heute noch, sagen wir mal, perpetuiert wird. Wir haben also folgerichtig den Beschwerdegegenstand geändert. Und nunmehr primär geltend gemacht, dass es den Beschwerdeführern allein darum gehe, Ehre und Reputation ihrer Vorfahren durch förmliche Rehabilitierung im Einzelfall wiederherzustellen. Wir haben dabei argumentiert, dass es bei den Sudetendeutschen, die wie bei jeder heterogenen Personengruppe auch, einzelne Personen gegeben haben mag, die durch individuelle schuldhaft begangene Taten Verbrechen mit einem solchen Gewicht begangen haben, dass es bei Anlegung der damals geltenden rechtlichen Maßstäbe sogar gerechtfertigt gewesen sein mag, sie des Landes zu verweisen und ihr Vermögen als Sonderbeitrag zur Wiedergutmachung des vom nationalsozialistischen Deutschland begangenen Schadens an der Tschechoslowakei zu konfiszieren.
Das muss erst bewiesen werden.
So ist es. Darauf läuft es auch hinaus. Es muss ein Gesetz geschaffen werden, damit die Spreu sich vom Weizen trifft, damit die 99,9% eine förmliche Rehabilitierung halten und die 0,1%, die schwarzen Schafe, die fallen durchs Raster. Denn meine Damen und Herren, wenn es auf das Potsdamer Abkommen so ankommen sollte, dann schauen wir uns das doch mal genau an. Das Potsdamer Abkommen rechtfertigte es nämlich keineswegs, unschuldige Sudetendeutsche allein wegen ihrer ethnischen Merkmale für alle von Hitler-Deutschland zu verantwortenden Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen und gegen sie empfindliche, demütigende Sanktionen zu verhängen, die nicht einmal gegen einen Schwerverbrecher in einem zivilisierten Rechtsstaat in dieser rigiden Form zulässig wären. Das Potsdamer Abkommen sah zwar vor, Kriegsverbrecher und aktive Nationalsozialisten wegen ihrer Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen. Man kann also aufgrund des Abkommens durchaus die Befugnis der neu entstandenen Zweiten Tschechoslowakischen Republik anerkennen, auf ihrem Territorium ergriffene deutsche Staatsangehörige wegen tatsächlich begangener Verbrechen strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, sie nach damaligem Recht nach einem fairen Prozess zum Tode oder zu Freiheitsstrafen zu verurteilen und unter Wahrung des Lebensminimums unschuldiger Familienangehöriger das Vermögen als Beitrag zur Wiedergutmachung einzuziehen. Wir wissen aber, dass die brutale, menschenverachtende Vertreibung der Sudetendeutschen aus dem Gebiet der neu gegründeten Zweiten Tschechoslowakischen Republik fundamentale humanitäre Grundsätze in krassester Weise verletzte. Und da gibt es auch keine Rechtfertigung im Potsdamer Abkommen. Ich habe doch jedenfalls keine Passage dieses Inhalts gefunden. Die schweren Menschenrechtsverletzungen wurden mit einer Kollektivschuld aller Sudetendeutscher begründet, wobei noch bis vor kurzem, vor allem aber in dem Verfahren vor dem Ausschuss, wie gehört, dieser kollektive Schuldvorwurf von der tschechischen Regierung ausdrücklich aufrechterhalten wurde. Wenn die auf unschuldig verfolgten Sudetendeutschen lastende pauschale Schuldzuweisung nicht durch eine förmliche Rehabilitierung aufgehoben würde, so würden die zahlreichen Unschuldigen, ihre Vorfahren, würden gleichgestellt mit solchen Personen, die tatsächlich schwere Verbrechen begangen haben. Man kann aber doch nicht allen Ernstes einen Sudetendeutschen, der angepasst an die damaligen schwierigen politischen Verhältnisse versucht hat, ein anständiges, ziviles Leben zu führen oder der zur Ableistung des Kriegsdienstes herangezogen worden war, dessen Verweigerung unweigerlich mit dem Tode bestraft worden wäre, man kann sie doch nicht mit solchen Personen gleichstellen, die als Angehörige der Gestapo oder der SS schwere Verbrechen an der tschechoslowakischen Zivilbevölkerung oder als Aufseher im berüchtigten Konzentrationslager Theresienstadt schwere Verbrechen begangen haben. Wenn man die Sudetendeutschen als eine homogene Volksgruppe in dieser Weise über einen Kamm schert, behandelt man die einzelnen Personen nämlich nicht mehr als Individuen, sondern als eine undefinierbare Masse, einem Ameisenvolk vergleichbar. Dies ist eine der schwersten, nur denkbaren Verletzungen der Menschenwürde. Denn kein Volk dieser Welt besteht aus namens- und gesichtslosen Kreaturen, sondern es handelt sich um eine Vielzahl von Individuen, denen die ethnische Abstammung, ihre Heimat und das Bekenntnis zu einer tradierten Wertordnung gemeinsam ist. Die Leugnung des Wertes des Menschen als solchen ist eine der schwersten nur denkbaren Verletzungen der Menschenwürde. Die Menschenwürde, meine Damen und Herren, das müssen Sie wissen, jedenfalls beim Bundesverfassungsgericht ist es so ausdrücklich festgelegt, die Menschenwürde ist auch über den Tod hinaus geschützt, ebenso wie Ehre und Reputation der damaligen Verfolgten. Meine Damen und Herren, jetzt standen wir in einer verfahrenstechnisch sehr schwierigen Situation. Wir standen nämlich vor dem Problem, dass wir unsere ursprüngliche eigentumsbezogene Argumentation auch nun nicht einfach fallen lassen konnten, weil sich nach der bisherigen Rechtsprechung des Ausschusses ja auch nicht von vornherein ausschließen ließ, dass die von den genannten namhaften Völkerrechtlern vertretene Auffassung vom Ausschuss nicht geteilt würde. Und wir konnten und durften nicht das Risiko eingehen, voreilig eine gut und schlüssig begründete Rechtsposition aufzugeben. Und diese verfahrensrechtliche Situation, in der wir uns befunden haben, hat es dann dem Ausschuss leider noch einmal ermöglicht, eine verhältnismäßig einfache und eigentlich erschreckend triviale Begründung dafür zu finden, die Beschwerderatione temporis als unzulässig zurückzuweisen, ohne sich mit den aktuellen und politisch heiklen Problemen der kollektiven Schuldzuweisung auseinandersetzen zu müssen. Ratione temporis bedeutet, es handelt sich um abgeschlossene Vorgänge, war alles vor unserer Zeit, tut uns leid, aber damit befassen wir uns nicht. Also vor diesem Hintergrund sind die eigentlichen Entscheidungsgründe des Ausschusses sehr kurz und erschreckend banal gehalten. Zu der alles entscheidenden Frage, ob die Sudetendeutschen dadurch diskriminiert sind, dass anders als für die Opfer kommunistischer Verfolgung ab 1948 für sie keine Möglichkeit besteht, den Schuldvorwurf in einem rechtsstaatskonformen Verfahren überprüfen und durch Rehabilitierung aufheben zu lassen, hat der Ausschuss überhaupt keine Stellung genommen und dementsprechend auch nicht etwa festgestellt, dass die aktuelle Gesetzeslage in der Tschechischen Republik nicht das Diskriminierungsverbot bezogen auf Ehre und Reputation verletze. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle die Zusammenfassung. Auch wenn das Verfahren formal mit einer Niederlage geendet hat, haben wir dennoch den Eindruck, in politischer Hinsicht doch mit dazu beigetragen zu haben, dass eine Aussöhnung der Sudetendeutschen mit den Tschechen möglich ist und aus meiner Sicht auch näher gerückt ist. Zur Erinnerung, was ist während dieses Verfahrens passiert, außerhalb des eigentlichen Verfahrens? Ich hatte erwähnt, dass die tschechische Regierung noch im Jahr 2009 das Ansinnen, unschuldig verfolgte Sudetendeutsche zu rehabilitieren, brüsk mit der pauschalen Zuweisung einer Kollektivschuld abgelehnt hat. Immerhin wurde im Laufe des Jahres 2010 aber nun auch von Seiten der tschechischen Regierung immerhin erstmal zugestanden, dass leider, in Anführungszeichen, einige kriminelle Elemente die Gelegenheit ergriffen hätten, die Situation auszunutzen und Sudetendeutsche zu berauben. Präsident Klaus hat die zahlreichen Verbrechen an den Sudetendeutschen zwar zu relativieren versucht, indem er die äußerst fragwürdige Behauptung aufgestellt hat, diese Verbrechen hätten ein erheblich geringeres Gewicht gehabt als die vom nationalsozialistischen Deutschland zu verantwortenden Verbrechen. Meine Damen und Herren, welch eine absurde Behauptung. Ein Mord ist und bleibt ein Mord, gleichgültig von wem und an wem er begangen worden ist. Ein Raub ist und bleibt ein Raub, völlig unabhängig von der ethnischen oder sozialen Zugehörigkeit des Opfers. In dem im Jahr 2010 ausgestrahlten bemerkenswerten Dokumentarfilm Töten auf Tschechisch, ich muss sagen, den habe ich mit einer atemlosen Spannung gesehen, wurden erstmals in dieser Intensität die an der sudetendeutschen Zivilbevölkerung begangenen Verbrechen schonungslos geschildert. Ich finde das allerdings bei dieser Gelegenheit schon sehr merkwürdig, dass das ZDF diesen Film nicht in voller Länge ausgestrahlt, sondern diesen gekürzt und immer wieder betont hat, dass diese verhängnisvolle Ursachenkette von uns Deutschen in Gang gesetzt worden ist. Es scheint zu unserer Political Correctness zu gehören, meine Damen und Herren, dass wir uns selbst immer wieder kollektiv bis in die nachfolgenden Generationen für die Verbrechen eines barbarischen Regimes verantwortlich fühlen sollen. Was soll das Ganze? Und um der Absurdität noch die Krone aufzusetzen, bemerkenswert fand ich nun, dass in dem Dokumentarfilm tschechische Historiker sich in diesem Beitrag klar vom Prinzip der Kollektivschuld der Sudetendeutschen distanziert haben, dass man denjenigen unter den Sudetendeutschen, die schwere Verbrechen begangen haben, den Prozess hätte machen, unschuldig Verfolgte aber schonen und vor dem aufgeheizten Mob hätte schützen müssen. Das sagen nicht Tschechen, das sagen nicht die Deutschen, das sagen die Tschechen.
Jawohl.
Meine Damen und Herren, so eine verrückte Welt, in der leben wir mittlerweile. Und was mich besonders gefreut hat, noch im Januar 2011 hat die slowakische Regierung ganz klar in Bezug auf die Sudetendeutschen und die Ungarn erklärt, dass das Prinzip der Kollektivschuld von ihr missbilligt werde. Und auffällig ist auch, um es nochmal zu betonen, dass die tschechische Regierung dieses für sie formal doch positiv ausgegangene Verfahren in der Öffentlichkeit nicht erwähnt hat, während sie es Ende 2005 noch sehr eilig hatte, die Zurückweisung der beim EGMR eingereichten Beschwerde noch Ende 2005 kundzugeben. Der tschechischen Regierung scheint es also sehr wohl bewusst zu sein, dass sie lediglich Zeit gewonnen hat und nicht umhinkommen wird, das zuletzt von den Beschwerdeführern geforderte Rehabilitierungsgesetz zu verabschieden. Worum geht es nun in diesem Rehabilitierungsgesetz? Wie bereits gesagt, die noch andauernde Diskriminierung unschuldig verfolgter Sudetendeutscher folgt nicht daraus, dass ihnen unter zweifelsfrei diskriminierenden Begleitumständen in den Jahren 45 bis 48 all ihr Hab und Gut weggenommen worden ist und sie unter entwürdigenden Umständen aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. Ja. Denn, ob wir es wollen oder nicht, diese Kröte müssen wir schlucken. Dies sind nun einmal abgeschlossene Geschehensabläufe, mit denen sich weder der EGMR noch der Menschenrechtsausschuss befassen. Festzuhalten ist aber, dass die Tschechische und auch die Slowakische Republik, als es sich noch um die Tschechoslowakische Föderative Republik gehandelt hat, ein Rehabilitierungsgesetz verabschiedet haben, aber dieses Gesetz gilt nur für Opfer der kommunistischen Verfolgung. Auf der Grundlage dieses Gesetzes haben Personen, die während der kommunistischen Herrschaft mit haltlosen Zuweisungen eines angeblich strafrechtlichen relevanten Verhaltens verfolgt worden sind, um politische Motive zu verdecken, die Möglichkeit, diese Schuldzuweisungen förmlich aufheben zu lassen. Wie wir erfahren haben, soll der tschechische Gesetzgeber sogar eine Erweiterung dieser Rehabilitierungsmöglichkeit, aber eben auch nur für die Opfer der kommunistischen Verfolgung planen. Wenn man aber dieser Opfergruppe eine solche Möglichkeit eröffnet, muss der tschechische Gesetzgeber alle Opfergruppen politischer Verfolgung gleich behandeln. Unabhängig von ihrer ethnischen Abstammung muss also jeder unschuldig Betroffene im Einzelfall berechtigt sein, seine Ehre und Reputation wiederherstellen und die daraus folgende Diskriminierung beseitigen zu lassen. Bei der aktuellen Gesetzeslage in der Tschechischen und Slowakischen Republik werden jedoch alle Sudetendeutschen nach wie vor beschuldigt, und zwar auch immer noch im Bewusstsein der Öffentlichkeit, für die zahlreichen Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands zum Nachteil der ersten Tschechoslowakischen Republik und deren Bevölkerung kollektiv verantwortlich gewesen zu sein. Wie schon gesagt, es mag dabei sein, dass sich unter den Sudetendeutschen auch Personen befunden haben mögen, auf welche der seinerzeit erhobene Schuldvorwurf zutraf. Aber man hätte die auf jeden Fall vor Gericht stellen müssen. Und diese Differenzierung, dass man nicht Menschen nach ethnischen Merkmalen wie ein Ameisenvolk behandeln darf, sondern dass man die Individuen, dass man den Menschen als Individuum begreifen muss, ich muss sagen, diese Differenzierung zwischen Einzelpersonen wird sehr eindrucksvoll in dem Film Habermann dargestellt. Diesen Film bin ich wirklich begeistert. Ich begrüße diesen Film deswegen, weil er unter tschechischer Regie entstanden ist und weil er in künstlerisch anspruchsvoller Weise den Verlust jeglicher Humanität dadurch darstellt, dass man Menschen eben nicht mehr als Individuen, sondern als gesichtslose Angehörige einer bestimmten Ethnie behandelt hat. Wir sind uns alle darüber einig, dass während der nationalsozialistischen Herrschaft sowohl auf deutscher als auch später nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs von tschechischer und slowakischer Seite viele Verbrechen begangen worden sind, die allein aus der damaligen Situation eines beispiellosen moralischen Verfalls zu erklären sind. Man kann Tote nicht wieder lebendig machen und es wird sicherlich auch nicht möglich sein, Eigentumsverhältnisse in jedem Einzelfall wiederherzustellen, ohne schweres Unrecht dadurch zu schaffen, dass Privatpersonen aus ihrem Eigentum wieder verdrängt werden. Es kann aber nicht bei der kollektiven Schuldzuweisung an die Sudetendeutschen bleiben. Ein echtes nachbarschaftliches Verhältnis zwischen Deutschen und Tschechen setzt nämlich voraus, dass in geeigneter Form auch von der Tschechischen und der Slowakischen Republik Wiedergutmachung an unschuldig verfolgte Deutsche und Ungarn geleistet wird. Jetzt mache ich einen kurzen Abstecher zu dem deutschen Recht, denn in Deutschland gibt es auch so eine Leiche im Keller, die stinkt maßlos. Es handelt sich hier um die Vorgänge, die in der sowjetischen Besatzungszone zwischen 1945 und 1949 geschehen sind. Denn auch dieser Vorgang ist nicht abgeschlossen, der ist immer noch brandaktuell. Ich stelle mal kurz unser lückenhaftes Wiedergutmachungsrecht der Bundesrepublik Deutschland vor. Das deutsche Recht sieht eine zweistufige Wiedergutmachung vor, wenn die Verfolgten unschuldig diffamiert und kriminalisiert worden sind und auf der Grundlage des Schuldvorwurfs das gesamte Vermögen eingezogen worden ist. In einer ersten Stufe müssen sich die Angehörigen der damals betroffenen Personen um deren Rehabilitierung nach Maßgabe der beiden bestehenden Rehabilitierungsgesetze bemühen. Diese Rehabilitierung löst dann, wenn die zuständige Stelle als Folgeentscheidung die Aufhebung der Vermögenseinziehung ausspricht, vermögensrechtliche Wiedergutmachungsansprüche aus. Das ist übrigens in der Tschechoslowakei und sowohl in Tschechien als auch der Slowakei genauso geregelt. Auch zweistufig, ich glaube, Vorbildfunktion hatte hier das deutsche Wiedergutmachungsrecht. Hier gibt es ein Rehabilitierungs- und ein Restitutionsgesetz. Jetzt haben wir das Problem, wenn sich das Vermögen noch in Staatshand befindet, wird es an die ehemaligen Eigentümer zurückgegeben. Ist es zu Zeiten der sowjetischen Besatzung bzw. während der rechtlichen Existenz der DDR an Privatpersonen veräußert worden, die dabei nicht ihre Machtstellung missbrauchen oder in anderer Weise unredlich gehandelt haben, so ist die Rückgabe ausgeschlossen und anstelle dessen tritt eine Entschädigungsleistung, die allerdings deutlich unterhalb des Verkehrswertes liegt. Wenn zu Zeiten der Bundesrepublik Deutschland in rechtlich unanfechtbarer Weise Vermögenswerte veräußert worden sind, so haben die Anspruchsberechtigten dann ein Recht auf Auskehrung des Verkaufserlöses. Beim Bundesverfassungsgericht, meine Damen und Herren, sind einige von uns betreute Verfahren bei beiden Senaten anhängig, weil die vorhandenen Rehabilitierungsgesetze die Opfer von ungerechten Entnazifizierungsmaßnahmen durch deutsche Kommissionen während der sowjetischen Besatzung einfach ausklammert, weil man nicht zurückgeben will. Da vergleichbare Personen im Westen jedoch die Möglichkeit einer justizförmigen Überprüfung hatten, liegt hier eine offensichtliche Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes vor. Das wird, wie gesagt, im Moment sehr intensiv, aber in den Medien unbemerkt vom Bundesverfassungsgericht ausgetragen. Diese Grundsätze, die für das deutsche Recht gelten, sind auch auf die Problematik der Sudetendeutschen ohne weiteres zu übertragen. Man kann nicht Opfer der kommunistischen Verfolgung, die schweres politisch bedingtes Unrecht erlitten haben, einerseits rehabilitieren, andererseits aber unschuldig verfolgte Sudetendeutschen, die in gleicher Weise aus politischen Motiven verfolgt und mit schweren Sanktionen belegt worden sind, von der Rehabilitierung ausschließen. Damit behandelt man, um die Worte von Herrn Professor de Zayas aufzugreifen, diese Personengruppe als Opfer zweiter Klasse. Um dem Menschenrechtsausschuss die Gelegenheit zu geben, zu diesen entscheidenden Rechtsfragen Stellung zu nehmen, sollte also dringend eine weitere Beschwerde eingelegt werden. Der Umstand, dass sich der Ausschuss zu den von uns jetzt aufgeworfenen Fragen nicht einmal beiläufig geäußert hat, lässt nämlich durchaus den Schluss zu, dass weitere Verfahren durchaus Aussicht auf Erfolg haben könnten, sofern wir hier von Anfang an einen Verfahrensgegenstand bestimmen, und zwar Diskriminierung bezogen auf Ehre und Reputation statt auf Restitution konfiszierten Eigentums, wo dann ein Ausweichen nicht mehr möglich sein wird. Der Wert und auch der Erfolg der uns Anfang des Jahres bekannt gewordenen Entscheidung liegen darin, dass wir jetzt die Denkweise des Ausschusses wesentlich besser kennen und entsprechend auch in anderen Verfahren argumentieren können und müssen. Deswegen empfinden wir den Ausgang des Verfahrens vor dem Ausschuss nur als eine formale Niederlage. Die nächste Beschwerde muss folgen. Andererseits hat aber die Tschechische Republik nun ausreichend Zeit, die ihr verbleibende Zeitspanne zur Verabschiedung des geforderten Rehabilitierungsgesetzes zu nutzen, um international einen schweren Ansehensverlust zu vermeiden. Den Interessen der Sudetendeutschen ist allerdings sicherlich mehr gedient, wenn der tschechische Gesetzgeber freiwillig das begehrte Rehabilitierungsgesetz verabschiedet, als wenn dies unter internationalem Druck geschieht. Welche vermögensrechtlichen Folgen die Rehabilitierung haben wird, kann von hier aus nicht abschließend beurteilt werden. Hier sind nämlich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten denkbar. Es könnte zum Beispiel sein, dass sich die Tschechische Republik mit der Bundesrepublik Deutschland über ein Globalentschädigungsabkommen einigt, des Inhalts, das analog den Bemessungsgrundlagen des deutschen Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes für die Opfer von Konfiskationen in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone und der DDR Entschädigungsleistungen nach Vorlage der Rehabilitierungsentscheidung der tschechischen Organe gewährt wird. Ob allerdings die Republik Österreich auch so ein Globalentschädigungsabkommen mit der Tschechischen Republik schließen wird, wage ich sehr zu bezweifeln, denn dort denkt man doch ein bisschen anders über diese Angelegenheit. Es könnte aber auch so sein, meine Damen und Herren, dass die Versöhnung zwischen den beiden Nachbarvölkern in den nächsten Jahren so weit fortschreitet, dass ein gedeihliches Zusammenleben zwischen Sudetendeutschen und Tschechen in der Heimat ihrer Vorfahren wieder möglich ist und die Tschechische Republik sich dazu entschließt, eine multiethnische Gesellschaft in ihren Grenzen zuzulassen. Warum sollen nicht Sudetendeutsche wieder in ihre Heimat zurückkehren und sich am gesellschaftlichen Leben der Tschechischen Republik beteiligen, dieses mit ihrer Kultur bereichern, ohne den Anspruch auf eine Hegemonie zu erheben? Ich betone aber ausdrücklich, dass es nicht unser Ziel sein kann, die sich anbahnende Normalität der Verhältnisse zwischen der Bundesrepublik und der Tschechischen Republik beziehungsweise auch zwischen den unbelasteten Generationen deutscher und tschechischer Jugendlicher in irgendeiner Weise zu hintertreiben. Wenn ein friedliches Nebeneinander zwischen diesen beiden Völkern nicht möglich ist, kann auch keine juristische Entscheidung diese autoritär herbeiführen, weil der jeweils unterlegene Part diese immer als eine Demütigung ansehe. Ich hoffe daher, dass wir mit unseren Anstößen einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass die Aussöhnung zwischen Deutschen und Tschechen voranschreitet. Denn ohne das werden sie ihre Interessen nach meiner Überzeugung nicht durchsetzen können. Meine Damen und Herren, die Zeit ist fortgeschritten. Sie haben wahrscheinlich Hunger. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Aber der Hunger kann warten. Wir wollen noch eine kleine Diskussion machen. Es ist nicht alles so, wie ich es auch vorstelle für die Zukunft. Und darüber sollte man diskutieren, damit wir herausgehen noch einigermaßen Klarheit haben. Wie wird der genaue Fortgang unserer Beschwerde, soll ja die dritte Folge, stattfinden?